Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen, Lucia Leidenfrost. Abseits der Leipziger Buchmesse, die uns hier abgesagt hat, trotzdem umso schöner, dass wir uns so kurzfristig hier in Wien treffen konnten. In diesem Sinn, herzlich willkommen bei Literradio.
Danke.
Ich darf dich gleich zu Beginn als Einstimmung auf das Buch Wir verlassenen Kinder, der Roman, der bei Krämer und Schery erschienen ist, gleich um eine kleine Sprachprobe bitten.
Ja, sehr gerne. Wir umarmen uns zum Abschied, stecken nach der Umarmung unsere Hände in die Hosentaschen, als würden wir so die Berührung von Mutters Rücken und Vaters Schultern in den Händen behalten können. Wir spüren noch den Druck ihrer Körper auf unserer Brust. Jetzt steigen sie ins Auto, jetzt startet der Motor, jetzt fahren wir los. Mutter winkt aus dem offenen Fenster. Der Schotter spritzt, weil es Vater immer so eilig hat. Wir winken ihnen nach. Jetzt verschwinden die Eltern um die nächste Kurve. Wir stehen trotzdem da und winken noch immer. Jetzt hören wir das Auto schon nicht mehr. Großmutter hat sich umgedreht, geht zurück zum Haus. Kommt jetzt, ruft sie von der Haustür. Immer noch stehen wir da. Wir warten darauf, dass das Auto zurückkommt, dass die Eltern umkehren, uns mitnehmen oder sagen, nein, Kinder, wir bleiben bei euch, ein Leben ohne euch, das schaffen wir nicht. Wir werden uns in die Küche setzen und wie jeden Tag Suppe schlürfen und der Vater wird Gelegenheitsarbeiten annehmen und wir werden glücklich sein. Nicht nur so ein bisschen wie früher, sondern richtig glücklich. Denn es gibt nichts Schlimmeres, sagte der Vater vor einem Jahr, als die eigene Familie hinter sich zu lassen. Manche von uns haben die Hoffnung aufgegeben, das spüren wir, wie sie ihre Schultern hängen lassen, wie sie ihre Füße auf den Boden setzen, wie sie sich nicht mehr nach dem Auto umsehen. Jetzt ist es sehr ruhig, kein Motorengeräusch, kein Knirschen auf dem Schotter, nicht einmal die Großmutter hantiert in der Küche. Dort, wo die Eltern mit dem Auto um die Kurve gebogen sind, flirrt die Luft. Der Großvater erschlägt eine Bremse auf seinem Unterschenkel, das klatscht, dann ist es wieder still. Auch er dreht sich um und geht zum Haus. Wir stehen allein da, sehen noch immer in die Kurve und können es nicht glauben. Unsere Eltern haben nicht einmal versucht, uns zu versprechen, dass sie uns mitnehmen werden.
Tja, an diesem Punkt spürt man trotzdem noch, neben der Unglaublichkeit der Kinder, dass sie vermutlich immer noch die Hoffnung in sich tragen, dass die Eltern irgendwann zurückkommen und dass aus diesem namenlosen Dorf, an einem namenlosen Ort, nicht einfach nur ein Dorf mit Alten und Kindern zurückbleibt, oder?
Ja, also die Kinder, ich glaube, das zieht sich eigentlich durchs ganze Buch, dass die Kinder irgendwie immer darauf warten, dass wieder jemand zurückkommt.
Trotzdem entwickelt sich dann eigentlich fast eine Dystopie, möchte ich sagen. Mhm. Wie geht's dann jetzt eigentlich weiter, so um nicht so viel zu verraten?
Ja, also die Kinder sind jetzt alleine in diesem Dorf und also es gibt auch keine Schule mehr, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass diese Struktur für die Kinder auch wegfällt. Und dadurch ist ihnen zum einen recht langweilig und zum anderen ist es auch so, dass sie merken, dass es irgendwie keine Regeln gibt, weil die wenigen Alten, die es noch gibt, also die wenigen Großeltern und andere Alte, die schaffen diese Kinderschar von diesen 19 Kindern eigentlich gar nicht irgendwie zu bändigen sozusagen. Und dadurch, dass auch nicht mehr alle Kinder Großeltern haben, müssen die auch viele Aufgaben übernehmen, die Kinder eigentlich nicht übernehmen müssen normalerweise, wie kochen, putzen, die Geschwister versorgen, die kleiner sind. Die Kinder beginnen dann irgendwie so eigene Strukturen aufzubauen, eigene Regeln aufzubauen. Und es gibt ein Kind, die Mila, und die Mila, die merkt diese Regeln und die Regeln gefallen ihr überhaupt nicht. Und die sondert sich dann von dieser Kinderschar ein bisschen ab und ist dann mehr auf sich gestellt. Und ja, das gibt natürlich auch Konflikte mit den anderen Kindern dadurch.
Und grundsätzlich sind die Kinder ja immer so eine namenlose Gruppe aus einer Schar von zu Beginn 19 Kindern. Und trotzdem gibt es eben diese zwei Ausreißer. Das eine ist eben die Mila, die du schon erwähnt hast, die eigentlich, glaube ich, das älteste Mädchen im Dorf ist. Ja. Und den Juri, den ältesten Jungen im Dorf.
Ja, genau.
Die, glaube ich, an dem Zeitpunkt, wo das Dorf verlassen wird von den Erwachsenen, von den Eltern, schon an einem Punkt sind, wo sie die Verantwortung auch schon mittragen, wo sie schon ein anderes Gespür und eine andere Sozialisation auch erfahren haben, oder?
Ja, genau. Also die Mila ist nicht nur, weil sie sich der Kinderschar auch entfernt, so ein ungewöhnliches Kind in dieser Kinderschar. Also sie sind die Ältesten, Juri und Mila, das ist das eine. Aber Mila hat noch dazu auch einen Vater, hat aber viel früher als die anderen Kinder die Mutterrolle für ihre kleinen Geschwister übernommen. Und Juri hat auch eine kleine Schwester. Dadurch, dass er der Älteste ist, dadurch, dass die vielleicht auch wirklich schon viel länger diese Mutter- oder Vaterrolle ein bisschen einnehmen, wobei beim Juri das ja auch nicht so deutlich wird, würde ich sagen. Aber dadurch sind die beiden irgendwie ein bisschen herausgenommen, wobei der Juri ja immer in der Kinderschar bleibt. Also der...
So ein bisschen ist der Anführer
auch. Ja, genau. Sehr lange Zeit ist er der Anführer, genau. Ja. Also auf den auch alle hören, so mehr oder weniger und...
Das Dorf hat ja keinen Namen und es wird auch kein Ort genannt, außer dass man den Eindruck bekommt, dass es zuvor schon einen Krieg gab, weil es gibt doch dieses zerstörte Nachbardorf und das auch vermint ist und das Minenfeld dazwischen, vor dem immer gewarnt wird, dass man es nicht betreten soll. Aber eigentlich gibt es ja auch, wenn man es jetzt in die Realität, in die Gegenwart holt, schon konkrete Beispiele, die dem entsprechen. Man denke beispielsweise an Moldawien, wo viele Eltern zwecks Arbeit in den Westen gehen und ihre Kinder bei den Großeltern lassen. Oder auch in China haben wir das gleiche Beispiel, wo wirklich ganze Dörfer verlassen sind und wirklich nur mehr ein paar wenige Alte und die auch überfordert sind mit der Rolle dort. Also die Kinder verwahrlosen dort ja auch regelrecht. Hast du an das auch gedacht?
Eine Inspirationsquelle waren Dörfer in Moldawien und Bulgarien und also selbst in Europa gibt es so Dörfer, das, was man eigentlich ja überhaupt nicht denken würde. Dann gibt es aber auch so Kinderbanden, Babygangs nennen sich die, in Neapel zum Beispiel. Also das sind zwar Eltern da meistens, aber die sind selbst so verwahrlost, dass die eigentlich überhaupt, also die können sich nicht um die Kinder kümmern. Also es waren so mehrere Inspirationsquellen sozusagen. Die in China und in Moldawien, das ist, glaube ich, das Präsenteste irgendwie noch. Kennt man irgendwie auch aus den Medien und so bin ich eigentlich auch auf das Thema gestoßen, also dass ich da Features gehört habe.
Eine zweite Inspirationsquelle, die einem natürlich sofort einfällt, das ist Goldings Lord of the Flies, würde ich meinen. Ja. Kanntest du den Roman?
Ich habe ihn tatsächlich nicht gekannt, nein.
Also, ehrlich?
Ja. Nein. Während ich dann das Buch geschrieben habe, ist natürlich, sind Leute auf mich zugekommen und haben das, also wenn ich mit denen gesprochen habe, was ich gerade mache, dann habe ich immer gesagt, ich lese das jetzt auf gar keinen Fall, weil das vielleicht dann irgendwie so einen Einfluss haben würde, den ich nicht unbedingt haben möchte. Oder. Und bis jetzt bin ich auch noch nicht dazu gekommen.
Tatsächlich gibt es sehr viele Analogien. Auch dort gibt es dieses Abdriften in diese Gewaltbereitschaft. Und ich habe dann auch so ein bisschen nachgelesen, wie dieses Buch bis heute rezipiert wird. Und da ging es auch immer wieder auch um diese Fragen, hat die Menschheit so etwas wie einen angeborenen Hang zur Gewalttätigkeit unter bestimmten Voraussetzungen? Wie würdest du das sehen?
Ich glaube eigentlich nicht. Das ist sehr schwierig. Aber also die Kinder verrohen ja nur dadurch, dass es niemanden gibt, der ihnen das irgendwie anders zeigen könnte. Mhm. Und es gibt von Janusz Korczak, der hat ja im Waisenhaus in Warschauer Ghetto hat er ein Waisenhaus gehabt und der hat das eigentlich die Kinder sehr frei leben lassen und wollte mit ihnen Demokratie einführen in diesem Waisenhaus. Also die wollten abstimmen und die Kinder sind dann so gekommen mit Bestrafungen, also wenn jemand die Gesetze, ihre Gesetze nicht eingehalten haben. Und da ging es so weit, dass die Kinder Todesstrafen gefordert haben. Und ich glaube, dass Kinder immer das auch widerspiegeln, was ihnen widerfährt. Das hängt von der Umgebung ab, was gemacht wird sozusagen. Und
tatsächlich wird ja auch in deinem Buch beschrieben, dass die Kinder eigentlich schon die eine oder andere familiäre Gewalterfahrung gemacht haben.
Ja, genau.
Also wäre eigentlich das, was sich später dann entwickelt, wo die Kinder durchaus da so sehr, sehr drastischen Regeln und Disziplinierungen greifen, einfach nur eine erlernte Sache? Also du glaubst schon, dass es tatsächlich möglich ist, dass Kinder ohne irgendeine Vorsozialisation tatsächlich sowas wie Gemeinschaftlichkeit und Solidarität automatisch...
Nein, das glaube ich nicht, dass Kinder das können. Okay. Ich glaube nicht, dass Kinder das können, weil ich glaube, dass Kinder das brauchen, dass sie geliebt werden und dass sie möglichst behütet aufwachsen. Aber wenn das nicht, und das ist in unserer Welt, wenn man sie alleine stellt, ist es nicht möglich eigentlich. Ja. Und Kinder brauchen eben auch sowas wie dass sie was zu essen bekommen, wenn sie hungrig sind. Und man kann nicht verlangen von einem 6-Jährigen oder einem 4-Jährigen Kind, dass es sich selbst drum kümmert. Und dadurch wird das irgendwie, werden die Kinder auch natürlich irgendwie sehr streng, und weil sie plötzlich merken, okay, ich muss aber essen am Abend, weil sonst gehe ich hungrig ins Bett und das ist nicht schön irgendwie. Mhm. Ich glaube nicht, dass es Kinder, also dass die Kinder von schlecht sind.
So, also dass es genetisch bedingt ist.
Dass sie schlecht sind, sondern ich glaube, dass es für Kinder ist es wichtig, Personen zu haben, die ihnen das geben, was sie brauchen. Und wenn das alles gut klappt, dann glaube ich auch, kann was Gutes entstehen. Wenn das aber nicht gegeben ist, dann glaube ich schon, dass die Kinder mit eigenen Ideen kommen, die nicht unbedingt gut sein müssen. Und wenn die Welt dann noch dazu auch nicht so gut ist, dann glaube ich, kann das schnell kippen in was. Also das ist ja auch bei Erwachsenen so, das sieht man ja überall andauernd eigentlich in der Welt, ja.
Eben, also man braucht ja nicht zu glauben, dass das jetzt rein nur bei den Kindern in deinem verlassenen Dorf so ist oder jetzt in einem anderen Roman, sondern dass tatsächlich, wenn man sich die Gesellschaft ansieht, dass sehr viele Erwachsene, vor allem sehr viele Verantwortungstragende, eigentlich sehr infantil reagieren, wenn man sie jetzt umlegen würde, oder?
Ja.
Du hast zwar noch eine zweite Stelle vorbereitet, aber die passt noch nicht wahrscheinlich.
Ich würde gerne eine Stelle vorlesen, die so, also die Kinder haben ja auch so viel Angst irgendwie. Also die sind alleine und wissen nicht, was sie zu tun haben. Und also Mila, dieses Mädchen, das sich da aus der Kinderschar löst, die hat auch ihre Regeln. Zum Beispiel eine der Regeln ist, sie sagt, die Leute kommen eh nicht mehr nach Hause, also darf ich auch in die Häuser gehen und mir das nehmen, was ich brauche. Mhm. Das ist sozusagen Milas Regel. Und die Kinder, auch dadurch, dass sie immer die Hoffnung haben, die kommen wieder, sind da sehr stark dagegen. Und
vielleicht aber auch aus Angst vor den Repressalien, wenn die
Eltern... Ja, natürlich, ja, genau. Also es ist so auch wieder ambivalent.
Genau.
Aber da könnte ich eine Stelle vorlesen, so kurz bevor Mila erwischt wird von den Kindern.
Wobei, da finde ich es ja noch interessant, weil das jetzt auch gefallen ist, stellt sich dann ja auch die Frage zu dem, was wir vorhin gesprochen haben, ob Angst und Hoffnungslosigkeit immer so ein Nährboden auch für Gewalt oder automatisch immer ein Nährboden für Gewalt ist, oder?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Also das sieht man auch nicht nur bei Kindern, würde ich sagen. Ja. Wir haben uns auf die Lauer gelegt. Wir haben uns in die Büsche geschlagen und wir haben uns in den Gräben neben der Straße mit Blättern überhäuft und uns eingegraben. Wir haben uns unsichtbar gemacht, wir haben uns verstellt und versteckt, wir können so tun, als gäbe es uns gar nicht mehr. Und manchmal glauben wir selbst, dass wir verschwunden sind. Wenn wir die Hände vor die Augen halten, wenn wir ins Wasser tauchen und so lange unter der Oberfläche bleiben, bis unsere Köpfe fast blau sind. Wenn wir das Tuten des Besetztzeichens durch den Hörer hören und keine Antwort auf unsere Nachrichten bekommen. Wenn wir in der Nacht in unseren Häusern liegen und es draußen so still ist, dass wir nur die Geräusche der Tiere hören und uns das Geräusch unseres eigenen Atems erschrickt. In diesen Momenten sind wir schon fast sicher, dass wir eines Tages verschwinden werden. Dass das Dorf und wir mit dem Dorf nicht mehr hier sein werden, dass die Häuser zuerst nur ihre Farbe verlieren, dass der Frühling einmal ausbleiben wird und dann der Sommer, dass unsere Haut durchsichtiger werden wird, dass man unsere Adern erkennen wird darunter, dass die Kühe keine Milch mehr geben werden und kein Auto mehr funktionieren wird, das uns fortbringen würde. Und selbst die Stalltüren werden nicht mehr quietschen und die Vögel werden aufhören zu singen. Eines Tages wird es alles nicht mehr geben hier. Es wird langsam sein, dass wir verschwinden. Wir werden es fast nicht merken. Irgendwann sind wir alle nicht mehr hier. Wir nicht, unsere Geschwister nicht und das Dorf nicht und die Tiere nicht. Nichts mehr wird von uns übrig sein. Nicht einmal ein verlassenes Dorf mit Löchern in den Häuserwänden und zerstörten Dächern. Wenn man dann durch den Wald fährt, durch den man in unser Dorf kommt, wird der Wald nur kurz lichter werden und die Leute werden ein seltsames Gefühl bekommen, wenn sie diese Lichtung sehen, während wir sie über diese Lichtung hinwegfahren. Dann wird der Wald wieder dichter werden und das Gefühl, als würde hier etwas fehlen, wird verschwinden und es wird nicht einmal mehr eine Erinnerung sein. Bisher versuchen wir, unser Leben aufrecht zu erhalten, und dazu gehört es auch, dass wir unsere Gesetze einhalten. Es riecht nach Erde und feuchtem Gras, es kitzelt uns an den Wangen. Wo du nur steckst, fragen wir uns, warum du so lange brauchst heute. Ob du etwas ahnst davon, dass wir hier liegen und darauf warten, dass du wieder in das Haus gehst. Auch wir stellen uns vor, in die Häuser zu gehen. Wir denken darüber nach, wie es dort riecht und was zurückgelassen wurde. Wie es wäre, wenn wir etwas mitnehmen würden aus diesen Häusern. Vielleicht eine Tasse, in die uns einer der Erwachsenen Kakao eingeschenkt hat oder eine schöne Haarspange, die noch wie zufällig hingeworfen auf dem Brett unter dem Spiegel im Bad liegt. Oder vielleicht auch nur ein Stück Faden. Niemand hat es bisher gewagt und vor allem hat niemand Kleidung mitgenommen und den Schwestern angezogen. Heute ist der Tag gekommen. Wir werden sie zur Rede stellen. Sie wird bestraft werden müssen. Mila ist uns schon einmal entwischt. Hat schon einmal das Glück gehabt, dass wir sie entkommen ließen. Wir wollen sie wieder zurück. Sie war es immer, die mit den weinenden Kindern am Ende unserer Schar ging. Sie konnte uns trösten, indem sie Blümchen für uns pflückte und uns erzählte, wie sie heißen und wie sie schmecken. Manchmal durften die Kleinen auch mit zu Mila gehen und bekamen etwas zu essen. Heute lauern wir ihr auf. Heute wird sie büßen. Wir dulden keine Räuber, Verräter und keine Diebe in unserem Dorf. In unseren Händen halten wir Messer und Kohlepulver. Mila. Mila zittert. Der gelbe Schuh liegt ein paar Meter weiter in der Pfütze. Der Wind und der Regen peitscht Mila. Sie bückt sich und hebt ihren Kleiderhaufen auf. Sie drückt die nassen Sachen an sich. Es ist zu kalt für Herz. Es gab eine Zeit, da verstand Mila nicht, warum Erwachsene über das Wetter reden. Mila zieht ihre Jacke aus dem Haufen. Sie legt sie sich um die Schultern. Diebin, sagten sie, da standen sie und bildeten einen Kreis. Da sagte niemand etwas davon, wie kalt es ist. Juri war der Erste, der sich umdrehte und zurück ins Dorf ging. Mila schlüpft in ihre Schuhe. Ihre Füße sind nass und kalt. In der Entfernung sieht sie das Dorf. Aus den bewohnten Häusern steigt Rauch. Mila zieht es zu den verlassenen Häusern. Sie weiß, wo sich die Schlüpfelöcher befinden, wie man die Arme verrenken muss, um durch ein Loch hindurch den Schlüssel zu drehen, der noch in der Hintertür steckt. Mila steht da, schaut auf das Dorf und fragt sich, wo ihre Wut bleibt, ihre Scham, warum sie gar nicht weinen muss. Sie hat aufgehört zu zittern. Sie spürt nur noch die Kälte, die sich in ihre Haut frisst und brennt. Vielleicht ist es das Erwachsenensein, hier zu stehen, gedemütigt und dabei nichts zu fühlen. Nichts von dem, was Mila erwartet hätte. Zuerst diskutierten sie nur. Mila sagte, niemand mehr braucht die alten Sachen, am wenigsten die Annie, sie kommt nicht mehr. Sie kommen wieder, sagte eine. Sie werden wiederkommen und dann hast du sie bestohlen. Niemand ist wiedergekommen. Manche Häuser sind seit Jahren ungeheizt und der Schimmel schleicht die Wände hinauf. Der Himmel über dem Dorf ist voller blecherner Vögel. Die Straße ist aus Schotter und die Häuser sind mit Wellblech geflickt. Niemand will zurück in dieses Dorf. Mila spuckt auf den Boden. Wer, fragte Mila aus der Mitte des Kreises in den Kreis der Kinder, ist denn wieder zurückgekommen? Deine Mutter, sie zeigte auf Juri, oder deine Eltern? Sie sah einen anderen an. Sind sie nicht seit 7 Jahren fort? Du kannst dich gar nicht mehr an ihre Gesichter erinnern, so klein warst du, als sie gingen. Wer ist denn jemals wieder zurückgekommen von denen, ha? Sie kommen wieder und holen uns. Sie haben es uns versprochen, sagten die Kinder. Dieses Versprechen brechen sie nicht. Mila lachte. Sie standen alle im Regen. Mila war zuerst vor ihnen davongelaufen, als sie aus Annis Haus geschlüpft war, mit den gelben Schuhen in den Händen. Hinter dem Dorf hatte sie nicht mehr weiterlaufen können und war stehen geblieben. Alle kamen nacheinander bei ihr an, auch Juri und Milas Schwestern. Die Kinder hielten Mila zuerst noch fest. Als sie nicht versuchte, sich loszureißen, ließen sie sie los. Da stand sie nun im Kreis um sie herum, ihr Lachen war verhallt. Sie konnte den Hass in ihren Augen sehen. »Gehen wir zurück«, sagte Juri, »es ist kalt.« »Bist du auf ihrer Seite?«, fragten sie, und ihre Augen fixierten Juri. »Pff«, machte er und vermied es, in Milas Richtung zu schauen. »Pff«, machte Juri wieder, sah sich die Kinderschar um und legte nach. »Uns fällt auch etwas Besseres für dich ein.« Er lachte laut. Mila spürte ihre Wut, ihre Angst. »Da!« Sie schleuderte die gelben Schuhe von sich, traf fast eines der kleinen Kinder am Kopf. »Auch wenn Annie so oder so nicht mehr kommt.« Und Mila ging los, wollte durch die Kinderschar hindurchbrechen, zurück ins Dorf, in die Küche, in ihr Bett mit den Büchern. Der Kreis der Kinder schloss sich, wurde zu einer bunten Mauer, die sie zurück in die Mitte stieß. Diebin bleibt Diebin. Da standen sie, wieder in der Mitte des Kreises, versuchte noch einmal zu entkommen, schaffte es fast zwischen zwei kleinen Kinder hindurchzuschlüpfen. Da rissen die Kinder sie an ihrer Jacke, hielten sie am Rock fest, dass er hinunterrutschte. Mila zog ihn schnell wieder hoch. »Ausziehen«, riefen die Kinder. »Damit wir wissen, dass du keine anderen Dinge gestohlen hast«, sagten sie. »Damit du es nie wieder tust«, sagten sie. »Es ist kalt«, sagte Mila. Sie hat doch eh noch nichts zum Wegschauen, lachten sie. Ein kleines Kind zog wieder an ihrem Rock. Mila, sagte die Schwester ängstlich, tu doch, was sie sagen. Du bist still, verstehst doch noch nichts, zischte Mila. Sie hat Angst, sagten sie. Sie gibt es zu, sie ist eine Diebin. Vielleicht hat sie auch Geld aus einer Kasse gestohlen. Woher hat sie sonst die schönen Röcke, die wie neu sind? So kommst du uns nicht davon, sagten sie. Mila spuckte auf den Boden. Sie zog sich die Jacke aus, spürte den ersten Tropfen auf ihrer Haut am Hals. Mila sah, wie die Schwestern schluckten, als sie ihren Pullover auszog. Mila war erstaunt darüber, dass sie nicht kalt wurde mit den nackten Armen. Weiter, sagten sie. Es regnet, sagte Mila. Der Kreis wurde enger.
Was an dieser Stelle, finde ich, auch interessant ist, dass man in der Person von Mila irgendwie auch so ein bisschen davon erfährt, was es eigentlich bedeutet, erwachsen zu sein und was damit eigentlich auch an dass es überhaupt nichts Schönes daran gibt, dass die Erwachsenen genauso unfähig waren, dass es ja auch Gründe gab, warum sie aus dem Dorf weggegangen sind. Und Mila scheint auch durch ihre Erfahrungen bisher mit dem frühen Tod der Mutter und so weiter eigentlich schon in diese Welt hineingeschnuppert zu haben und ein ganz anderes Verständnis oder auch eine Art von Resignation auch erfahren zu haben, oder?
Ja, also wenn man sich das irgendwie vorstellt, vielleicht muss ich es konkreter machen. Also es gibt so aus Moldawien so eben so Geschichten, dass die Leute wirklich, also Moldawien ist ja nicht in der EU zum Beispiel, und dass die Leute wirklich glauben, ich fahre jetzt irgendwie nach Italien und bin da 2 Wochen und dann habe ich eine Aufenthaltsgenehmigung und dann suche ich eine Wohnung und wenn ich die Wohnung habe, dann habe ich relativ bald einen Job und
dann hole ich
die Kinder natürlich nach. Und dann ist es aber so, dass die illegal irgendwo sind und es klappt irgendwie nicht. Und dann denken die Eltern sich wahrscheinlich, na, besser wie auf der Straße zu schlafen ist es, wenn sie im Dorf sind, so irgendwie.
Es kommt wahrscheinlich auch die Scham des eigenen Versagens dazu, die ja auch oft nicht kundgetan wird. Die zu Hause sollen ja gar nicht wissen, dass ich es nicht geschafft habe, mehr oder weniger.
Ja, genau, das ist natürlich auch. Mhm. Oder ich habe eine Dokumentation über eine chinesische Familie gesehen.
Ja.
Und die Eltern sind weggegangen deshalb, weil sie nicht Chinesisch, also die können nicht Chinesisch oder ja, also das Mandarin, das irgendwie.
Okay, die Amtssprache.
Die Amtssprache, genau, die dort in der Region gesprochen wird. Und die größte Angst dieser 2 Eltern war, oder dieser Mutter und dieses Vaters war, dass die Kinder nicht Mandarin lernen und dann auch nur so Hilfsjobs können wie sie selbst und dadurch wieder die Kinder nicht in die Schule schicken können und so weiter und so fort. Und also deshalb sind die in die Stadt gegangen, um den Kindern zu ermöglichen, dass sie Mandarin lernen. Also die Eltern sind ja auch immer in einer wahnsinnigen Zwickmühle. Und das ist, glaube ich, das, was Mila irgendwie schon, dadurch, dass ihre Mutter weg ist, also die ist tot, und die hat das wahrscheinlich schon viel früher begriffen wie die anderen Kinder, dass die Eltern auch irgendwie nicht anders können. Also weil der Vater hat sich, also Milas Vater hat sich sehr stark verändert nach dem Tod der Mutter.
Eben, du polarisierst ja in deinem Buch auch nicht wirklich. Also du wertest nicht im Sinne von, dass die Eltern die Bösen sind und letztendlich auch die Großeltern, weil die Großeltern behaupten ja nur, dass sie weggemüssen. Aber dahinter stecken ja wieder ganz andere Dinge.
Ja.
Aber du polarisierst ja eigentlich nicht, obwohl die Kinder an sich schon sehr stark in Gut und Böse leben, oder?
Mhm. Ja, ich glaube, das ist was Einfaches, in Gut und Böse zu leben. Also vor allem für Kinder, das ist ja auch in Märchen oder so, gibt es immer die schlimme Hexe und Hänsel und Gretel. Ich als Autorin möchte eigentlich nicht irgendwie urteilen über meine Figuren. Ja, das ist mir eigentlich immer ziemlich wichtig. Das
schaffst du zwar, gleichzeitig platzt einem beim Lesen manchmal fast der Hals vor lauter Frust und Wut eigentlich auch. Wobei man oft wirklich nicht genau weiß, will man jetzt die Kinderohrfeigen schütteln oder keine Ahnung, mit den Erwachsenen ins Gericht ziehen.
Mhm.
Also man tut sich manchmal wirklich schwer, man weiß nicht, auf welche Seite man eigentlich stehen sollte.
Ja, das freut mich eigentlich sehr, weil ich glaube, das also ich wüsste es auch nicht, auf welche Seite ich stehe. Also auch als Autorin, ich will denen alle irgendwie was geben, warum sie gehen. Also auch die Großeltern fliehen ja dann eigentlich vor den Kindern, weil sie es mit den Kindern nicht mehr aushalten. Und einerseits denkt man, wie können Großeltern das machen, aber andererseits ist ihr Leben eigentlich bedroht von den Kindern und deshalb müssen sie gehen. Ja.
Die Sprache, die du im Buch hast, ist eigentlich nicht infantil in dem Sinn, auch wenn sie sehr knapp, sehr reduziert ist. In einem Interview, das du mal zu deinem ersten Buch gegeben hast, gemeint, ich zitiere dich hier, Es gibt einen Unterschied zwischen dem gesprochenen und dem geschriebenen Wort. Man muss nah an der Sprache sein, um Sätze möglichst fein zu schleifen. Mhm. Trifft das auch auf die Sprache dir zu, diese wirklich reduzierte, knappe Sprache, die so viel offen lässt, dass man vom eigenen Horizont aus fast zu viel hinein interpretieren kann?
Ja, also das habe ich absichtlich so gemacht, dass die so knapp ist. Also zum einen, weil diese Kinderschar ja, um Kindern gerecht zu werden, müsste ich ja jedem Kind einen Namen geben. Mhm. Und jedes Kind fühlt was anderes in dieser Kinderschar wahrscheinlich. Also da sind nicht alle einverstanden mit der Bestrafung von der Mila. Aber als Schar funktionieren sie halt nur so. Und deshalb muss auch so meiner Meinung nach das Gefühl so weit draußen gelassen werden. Also yeah. Vor allem bei dem Wir. Yeah. Trotzdem kommen ja auch so Passagen wie das mit dem Verschwinden. Also das, genau. Dass sie Angst haben vor dem Verschwinden. Aber ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass die Kinder als Schar funktioniert und nicht als Individuum sozusagen. Ja. Und die Mila ist da auch ein bisschen anders. Also bei der Mila gibt es ein bisschen mehr Fantasie.
Die war auch schon lang genug in der Schule.
Ja, genau, die war auch schon. Genau, die kann auch schreiben und lesen und so. Also die flüchtet sich ja auch in Bücher sehr gerne. Mhm. Und genau, also das ist. Also es ist tatsächlich so, dass ich bei dem Buch auch ein paar Mal was umgeschrieben habe, tatsächlich. Also das,
weil du zu viele Worte benutzt.
Ja, genau. Weil ich bei den Kindern zu viel Gefühl reingelegt habe, zum Beispiel. Und dann hat auch meine Lektorin immer wieder gesagt, die Kinder müssen einfach funktionieren. Die müssen so wie so ein. So wie ein Wagen oder wie eine Maschine, einfach immer weiter, weiter, weiter. Und die Mila hat da ein bisschen ein Gegenstück. Und die Mila war auch ganz lange in der ersten Person geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert für mich. Aber durch das Wir, das ja auch eigentlich die erste Person ist, und aber halt Plural. Und dann hat es für mich irgendwie nicht so funktioniert, das ist Ich und Wir. Ja. Weil ist das Ich, dann gehört es zum Wir oder nicht. Und dann war es irgendwie klarer, wenn man die Mila wirklich als Mila bezeichnet. Im ersten Buch habe ich ja hauptsächlich wirklich erste Person Singular gehabt. Da ist man natürlich noch viel genauer in der Figur drinnen und kann mit den Gefühlen irgendwie noch mehr, also ist näher an den Figuren sozusagen. Mhm. Das ist diesmal nicht so gewesen. Aber das war ja auch beabsichtigt, also das nach dem ersten Buch sowas zu machen. Ja.
Interessant fand ich auch die eine Stelle, wo du dann plötzlich Astrid Lindgrens Tomte Tummetot ins Spiel bringst.
Ja.
Wieso?
Ja, da gibt's also
Tomte. Also den guten Geist.
Ja, genau. Ja, also die Kinder haben ja auch so gute Geister. Also ich glaube auch, es gibt ja die Stelle, wo sie sich auch von den Großeltern verabschieden, und das sind auch sehr liebevolle Gesten von den Großeltern an die Kinder. Und also die haben nicht nur böse Geister sozusagen, sondern die haben eben auch das Traumfresserchen von Michael Ende kommt vor, das ja eigentlich auch ein guter Geist ist. Und sie haben auch eben Strategien, mit schlimmen Dingen auch umzugehen. Also auch wenn es die Strategie ist, wir reden einfach nicht mehr darüber, wenn was Schlimmes passiert. Aber es gibt schon Strategien. Ja, Tomte Tummetot und das Traumfresserchen sind auch Dinge, die mich als Kind natürlich viel begleitet haben. Aber
auch getröstet haben?
Auch, ja, also Tomte Tummetot auf jeden Fall. Das Traumfresserchen hat mich vielleicht auch ein bisschen, das war so eine Mischung aus Unheimlichkeit und Heimlichkeit. Ja.
Unheimlich ist natürlich ein gutes Stichwort. Leider sind wir schon am Ende der Zeit. Unheimlich ist tatsächlich, und Beklemmung ist tatsächlich das Gefühl, das es auch bei mir hinterlassen hat, ein Buch zu lesen. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Lucia Leidenfrost, Wir verlassenen Kinder, dein erster Roman, aber schon dein zweites Buch, das bei Krämer und Schere erschienen ist. Ja, ich hoffe, wir hören uns, sprechen uns wieder zu deinem dritten Buch dann.
Ja.
Und in diesem Sinne noch alles Gute. Vielen Dank.
Ja, danke.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.